Bis dahin hatte ich gedacht, sie wären bloß erfunden. Und siehe, sie sprachen so bestimmt darüber. Und ich fing an nachzudenken und ich muss es herausfinden. Rasch, mit meinem Mann zu reden ist nutzlos. Er weiß genauso wenig. Er sagt, ich soll mich nicht abmühen. Ich weiß nur, irgendetwas gibt es. Gott gibt es. Etwas furchtbar Unrechtes habe ich nie getan, aber auch das Rechte nicht getan, wo ich es gekonnt hätte. Und jetzt habe ich nichts, nichts, woran ich mich noch halten könnte. Nichts, worauf ich mein Vertrauen setzen kann. Ihre Augen flehten Andrew an, das Seine zu tun. Und er suchte nach dem alten Rettungsmittel, Bibelverse zu zitieren. So wie wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu, dass er uns die Sünden vergibt. Aber es klang müde. Und sie sagte, ja, ich weiß, das ist gut und schön, wenn man daran glauben kann, Mr. Connington. Sagen Sie mir doch, wo Sie die Gegenargumente kennen. Bitte sagen Sie mir doch, glauben Sie das alles? Sie war gekommen, die unvermeidliche Frage, und diesmal gab es kein Entrinnen. Er mochte sich in Wortverdrehungen, in Spiegelfechtereien flüchten, täuschen konnte er diese Sterbende nicht. Ihre wartenden, gequälten Augen hingen immer noch an ihm. Schließlich rang er sich durch und sagte, ich glaube fest an alle diese Dinge, Mrs. Harold. Und er merkte doch, wie nutzlos seine Lüge war. Beten sollte er, das wäre der einzig richtige Weg, die einzig angemessene Antwort auf einen solchen Anruf. Aber er konnte nicht. Die Worte wollten sich einfach nicht einstellen. Und dann fällt die Dame wieder in ein Koma. Der kann nichts mehr tun und muss unverrichteter Dinge das Krankenbett und das Sterbebett verlassen. Nun, das ist nur ein Roman, aber dieser Roman ist sehr realistisch geschrieben. Und wie oft dürfte sich eine solche Szene abgespielt haben? Mit oder ohne Pfarrer? Bohrende Zweifel. Und zwar nicht an irgendeinem Punkt, sondern dort, wo es besonders weh tut. Wie bei Thomas. Und das war nicht im Roman, sondern in der Wirklichkeit. Thomas zweifelte nicht an irgendeiner Nebenfrage, sondern er zweifelte da, wo es am meisten weh tut. Er zweifelte am Kern des Ganzen. Er zweifelte an der Auferstehung. Da, wo es im Glauben um alles oder nichts geht. Da kam er nicht mehr klar. Seine Apostelkollegen, die konnten erzählen, was sie wollten, die konnten begeistert berichten, wie sie Jesus gesehen hatten, vor einer Woche. Aber das alles bringt Thomas nicht. Er war nicht dabei. Er war nicht dabei. Und so steht er wie vor einer Wand. Er kann es einfach nicht glauben. Er hängt fest in seinen Zweifeln. Und damit sind wir mittendrin in der Szene, die unser Predigttext sehr realistisch berichtet. Johannes 20, Sie haben diesen Abschnitt, dieses Dokument auch vor sich. Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, also am Ostersonntag, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, also von der Kreuzigung, und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, wie Thomas verstand, dass du lebst und dass du auch für uns da bist. Amen. Johannes, der das beschreibt, der war als Augenzeuge dabei. Und man könnte als Überschrift über diesen Bericht setzen, wie man Zweifel besiegt oder auch die Nagelprobe. Die Nagelprobe im wahrsten Sinne des Wortes. Im Volksmund heißt dieser Apostel ja immer etwas abwertend, der ungläubige Thomas. Aber ich frage Sie, wenn man das hier liest, kann man das einfach so sagen? Die Bibel stempelt diesen Mann jedenfalls nicht ab. Schließlich war er ein Jünger aus dem engsten Kreis um Jesus, aus dem Inner Circle. Er gehörte zu seinen engsten Mitarbeitern. Aber dann am Ostersonntag, am Abend, war er aus irgendeinem Grund nicht dabei. Wir wissen nicht warum. Das sagt die Bibel nicht. Dazu schweigen die Quellen. Wir wissen, dass Judas sich zu dem Zeitpunkt schon erhängt hatte. Wir erfahren auch, dass die anderen 10 Jünger in einem Haus zusammenkamen. Wahrscheinlich war es derselbe Saal, in dem sie vor der Kreuzigung das Abendmahl gefeiert hatten. Also noch in der Innenstadt von Jerusalem, nahe der Stelle, wo die jüdischen Führer Jesus verurteilt hatten. Und deshalb auch hier in Vers 19 die verschlossenen Türen, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Warum sollten die Mörder von Jesus sich jetzt nicht auch noch seine leitenden Mitarbeiter schnappen? Das lag ja nahe. Wir können uns vorstellen, welche Stimmung hier am Sonntagabend herrschte. Total aufgewühlt. Erst die Trauer, das Entsetzen des Karfreitags, alle Hoffnungen begraben, alles vorbei, Tod ist tot. Und dann heute am Ostersonntag hatten sich die Meldungen seit den Morgenstunden überschlagen. Erst der Schock, als die Frauen vom leeren Grab berichteten. Und jeder dachte natürlich gleich an Leichendiebstahl. Sie haben den Herrn irgendwo weggenommen und nicht mal im Grab, lassen Sie ihm seine Ruhe. Aber dann im Laufe des Tages kamen immer mehr die anderen Meldungen durch. Einige waren Jesus begegnet, sagten, sie hätten sogar seinen Körper gesehen und ihn mit ihren eigenen Händen berührt. Anfangs waren das die Frauen und da sagten viele auch, ja, Frauengeschichten, die haben eben ihre Halluzinationen. Aber immer mehr kamen dann dazu, die ihn sahen und das verbreitete sich. Sollte es wahr sein? Und so sitzen sie dann zusammen hinter verrammelten Türen. Und da, Vers 19, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Stellen Sie sich bitte die Situation vor. Noch am Abend des ersten Tages zeigt er sich dem ganzen Jüngerkreis. Er steht leibhaftig vor ihnen. Und zu seinem Körper kann man noch sagen, der hatte jetzt eine besondere Fähigkeit. Er konnte nämlich plötzlich offenkundig in einem Raum sein, ohne durch eine Tür gegangen zu sein. Also es ist ganz erstaunlich. Aber eines ist noch genauso wie am Karfreitag, nämlich was? Die Narben. Die Narben in den Händen und die Narbe in der Seite, wo ihn ein Dolch durchbohrt hatte. Sie kennen das aus den Karfreitagsberichten. Und Jesus weist nun ausdrücklich auf diese Narben hin. Vers 20, er zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Und das hat er deshalb gemacht, um den Jüngern zu sagen, ich bin nicht irgendeine geistige Gestalt, eine Fata Morgana, eine Halluzination. Der vor euch steht, ist genau derselbe, der vor nicht mal 48 Stunden am Kreuz gestorben ist. Jesus erbringt den Beweis durch die Nagelprobe, indem er ihnen die Narben extra vor Augen hält. Guckt es euch an. So greifbar macht sich Jesus. Da ist nichts von Mythologie oder Träumerei. Und die Jünger begreifen das. Und deshalb steht dann hier, da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Weil ihnen plötzlich dämmert, alles, was sie gedacht hatten, war verkehrt gewesen. Sie hatten alle Hoffnungen dahin fahren lassen. Sie hatten nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass das mit Jesus noch irgendwie was werden könnte. Und jetzt sehen sie den Beweis vor Augen. Und da wurden sie froh. Da begreifen sie, es ist wahr, was er vorher gesagt hat. Ich werde auferstehen. Eine unheimlich dramatische Szene. Und dann bereitet Jesus sie auf ihren künftigen Auftrag vor. Vers 21. Er sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann nimmt er eine Art Zeichenhandlung vor. Als er das gesagt hat, wies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist. Er beauftragt sie jetzt also, seine Botschaft auszubreiten. Und er sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Das heißt, ihr sollt jetzt Vergebung der Schuld verkünden den Menschen und sagen, dass alle, die an mich glauben, mit dem lebendigen Gott Frieden bekommen und mit ihm ins Reine kommen dürfen. Das ist der Auftrag. Und dann Vers 24, Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Ausgerechnet Thomas. Warum? Wir wissen es nicht. Es kann ein ganz banaler Grund gewesen sein, dass er gerade einkaufen war, oder vielleicht hat er sich auch einfach zurückgezogen, um mit seiner Trauer allein zu sein. Gerade bei Thomas, dem Grübler, ist das besonders gut denkbar, dass er einfach seine Ruhe haben wollte. Er war ein sehr zuverlässiger, ein sehr gründlicher Typ eigentlich. Und später dann, wir wissen nicht, wie viel später, kommt Thomas dazu. Es steht hier nicht da, ob das noch am selben Abend war oder In den nächsten Tagen später kommt er dazu und er erkennt seine Kollegen nicht wieder. Was ist mit den Kerlen los, wird er sich gesagt haben. Die sind plötzlich glücklich, erleichtert, erzählen hier was davon, dass sie ihn gesehen hätten. Da sind sie durchgedreht, machen sie sich was vor, lügen sie sich in die eigene Tasche. Was ist hier eigentlich los mit diesen Leuten? Und sie sind natürlich ganz begeistert und wollen ihn davon überzeugen. Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben ihn gesehen, Thomas, mit unseren Augen. Und bestimmt haben sie das ausführlich erzählt mit den Narben, wo man noch sehen kann, wo sie die Nägel durchgejagt hatten. Seltsame Situation. Und Thomas, wie reagiert er? Er kann es einfach nicht glauben. Und er sagt das ganz offen, er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Er kann einfach nicht. Das ist keine Sturheit. Ich denke, der Thomas hätte das gern für bare Münze genommen. Der wollte es doch eigentlich glauben. Er war 3 Jahre lang mit Jesus mitgezogen. Er hatte seine Existenz aufgegeben, um ihm nachzufolgen. Er hatte an Jesus geglaubt. Er hatte ihm gedient. Er hatte sich öffentlich hinter ihn gestellt. Er hatte seine gesamte Lebenshoffnung auf diesen einen Mann gesetzt. Thomas würde gern glauben, aber er kann nicht glauben. Verstehen Sie, das ist Zweifel. Nicht so ein vorgeschobener Zweifel, dass jemand sich hinter irgendwelchen Dingen versteckt, weil er die Sache mit Jesus nicht an sich heranlassen will, sondern da will einer glauben und kann einfach. Das ist Zweifel. Und er will ehrlich bleiben und er will nüchtern bleiben. Er will sich nicht einfach mitreißen lassen von dieser Woge der Begeisterung. Er will sich nicht in die eigene Tasche lügen. Er will der Wahrheit ins Gesicht sehen. Und wenn es eine grausame, eine traurige Wahrheit ist, lieber nüchtern bleiben, als sein ganzes Leben auf einer Täuschung aufbauen. Als sich an eine Hoffnung zu klammern, die sich am Ende als Seifenblase erweist. Das ist eigentlich eine sehr vernünftige Haltung. Und dann macht Thomas das einzig Richtige, was man in seiner Lage tun kann. Er hält mit seinen Zweifeln nicht hinter dem Berg. Er spielt nicht den Glaubenden. Anders als dieser Andrew Connington im Roman. Er spielt nicht den Glaubenden. Er macht nicht einfach mit gegen seine Überzeugung. Und so geht Thomas, ohne es zu wissen, den ersten Schritt in die richtige Richtung, wie man Zweifel überwindet. Und dieser erste Schritt heißt, die Zweifel ansprechen. Also wenn Sie mitschreiben sollten, erstens Zweifel ansprechen, das ist der erste Schritt. Er sagt das ganz offen hier, Vers 25, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Da steht im Griechischen eine ganz starke Verneinungsform. Niemals würden wir übersetzen. Oder die Engländer würden sagen, no, never, impossible. Ich kann das nicht akzeptieren. Und hier beschreibt Thomas genau das Problem. Und das Problem besteht in dieser Frage, ist das wirklich möglich, dass derselbe, den sie tot ins Grab gelegt hatten, dass ein und derselbe Jesus, mit dem wir vorher zusammengelebt haben, mit dem wir zusammen gegessen und getrunken haben, mit dem wir zusammen durch die staubigen Straßen gegangen sind, mit dem wir geredet und gelacht und geweint haben, kann es sein, dass dieser selbe den Tod wirklich überwindet? Das ist die große Frage, die ihn umtreibt. Und verstehen Sie, bis heute gibt es ganz ähnliche Anlässe, die einen Menschen dazu bringen, an Jesus und an Gott zu zweifeln. Der eine sagt, es gibt so viele Religionsstifter, warum soll es ausgerechnet Jesus sein? Wie kann ich das akzeptieren? Und ein anderer sagt, ich kann mir das einfach nicht vorstellen mit Gott und dass da einer hört, wenn ich bete, das ist mir zu fern. Und der Nächste zweifelt, weil er einen persönlichen Schicksalsschlag erlitten hat und den nicht verkraftet und den nicht einordnen kann. Er sagt, ich weiß nicht, wenn es einen Gott gibt, warum passiert mir das dann? Und für den anderen ist es ein Problem, dass er sagt, die Mehrheit meiner Freunde kann mit dem ganzen religiösen Kram nichts anfangen. Und ich bin ständig in diesem Milieu und ständig reden sie auf mich ein und machen sich darüber lustig. Ich kann einfach nicht dagegen an. Bei Thomas ist es einfach diese Tatsache der Kreuzigung, die er gesehen hatte und die für ihn zu stark war, zu endgültig. Tod ist Tod und mehr konnte er sich nicht vorstellen. Zweifel sind normal. Verstehen Sie, Zweifel sind menschlich. Zweifel müssen wir nicht erst lernen. Aber für alle echten Zweifler gibt es eine gute Nachricht. Die Krankheit des Zweifels ist uns Menschen angeboren, aber sie ist auch heilbar. Und sie kann langfristig sogar zur Stärkung des Immunsystems führen. Jemand hat sich das Bein gebrochen und ich habe mir das extra von einer Medizinerin nochmal erklären lassen. Wenn das Bein wieder zusammenwächst, dann bildet sich an der früheren Bruchstelle Kallus. Also eine neue Knochensubstanz, so hat mich diese Medizinerin belehrt. Und deshalb ist das Bein hinterher an der Bruchstelle fester, als es vor dem Beinbruch war. Und genauso kann es mit der Krankheit des Zweifels gehen. Wenn er richtig behandelt wird, wenn die quälende Suche nach Antwort eine richtige Antwort findet, dann kann der Glaube nach der Überwindung des Zweifels stärker sein, als er vorher war. Eine heilbare Krankheit. Aber diese Krankheit muss behandelt werden und deshalb muss sie erstmal zugegeben werden. Und deshalb ist der erste richtige Schritt, den der Thomas hier geht, dass er den Zweifel anspricht. Zweifel ansprechen. Wenn das nicht geschieht, dann hat der Zweifel ein leichtes Spiel mit uns. Dann treibt er uns entweder in die Gleichgültigkeit, dass man irgendwann aufhört, darüber nachzudenken und sagt, du findest doch keine Antwort, lass es bleiben, lenk dich ab, denk nicht weiter darüber nach. Oder dieser Zweifel treibt uns in die Verzweiflung. Jedenfalls, wer mit seinen Zweifeln allein bleibt, der kann leicht so enden wie jener bedauernswerte Tausendfüßler, der beschrieben wird in einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Tausendfüßler war eigentlich ein fröhlicher Typ. Aber dann passierte ihm Folgendes. Der Tausendfüßler war Optimist, bis ihn die Kröte, dieses Biest, fragt, welches Bein denn hinter welchem lauf. Das regte ihn ganz furchtbar auf. Er liegt verwirrt im Kellerloch und überlegt es immer noch. Ja, das war, der hat einmal angefangen zu grübeln auf diesen bösen Einwurf der Kröte hin. Und er kam aus seiner Grübelei nicht mehr heraus. Er liegt verwirrt im Kellerloch und überlegt es immer noch. Und so etwas will der Zweifel bei uns bewirken. Dass wir uns lähmen lassen, dass wir uns zurückziehen ins Kellerloch unserer Grübeleien, dass wir den Zweifel in uns reinfressen, uns immer um ihn drehen und ihn doch nicht überwinden. Er liegt verwirrt im Kellerloch und überlegt es immer noch. Das ist der erste Schritt von Thomas. Zweifel ansprechen. Und dann der zweite. Informationen anhören. Zweitens, Informationen anhören. Auch das macht uns Thomas vor. Mach er kritisch sein, wie er will. Radikal. Er haut nicht ab, sondern er wartet ab. Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Das überliest man so leicht. Aber hören Sie, Gott antwortet nicht immer sofort auf unsere Fragen, nicht so auf Knopfdruck. Obwohl Jesus damals doch noch sichtbar auf der Erde war, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Er hätte dem Thomas sofort sich zeigen können, wäre kein Problem gewesen. Aber Jesus wartet. 8 Tage lang hat sich bei Thomas nichts Entscheidendes getan. Zwischen Vers 19 und Vers 26 liegen 8 Tage, so präzise beschreibt Johannes das. Aber Thomas bleibt erstmal dabei. Er sagt denen ganz offen, dass er ihren Glauben nicht teilt, aber er gibt seinen Kollegen die Chance, ihn zu überzeugen. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass er wirklich die Wahrheit sucht. Dass er wirklich die Wahrheit sucht. Dass er grundsätzlich bereit ist, sich überzeugen zu lassen, wenn sie denn gute Argumente haben. Nicht weglaufen, nicht dicht machen, dranbleiben. Das ist das Kennzeichen ehrlichen Zweifels. Manche Leute haben ja eine geradezu perfekte Technik entwickelt, um Jesus auszuweichen. Sie sorgen mit Bestimmtheit dafür, dass sie ihm ja nicht zu nahe kommen. Wenn das Gespräch mal vom Glauben handelt, dann weichen sie aus und lenken schnell ab und fangen ein anderes Thema an. Oder sie besuchen den Gottesdienst ausgesprochen selten. Und wenn Sie merken, dass im Herzen oder in Ihrem Gewissen irgendetwas rumort und zwickt, dann machen Sie möglichst was anderes, mit dem Sie diese Unruhe schnell wieder übertönen, um ja nicht weiter nachdenken zu müssen. Thomas aber macht es anders. Er weicht nicht aus. Er wartet ab. Er hält sich offen dafür, dass Gott etwas tun wird. Er bleibt in dem Milieu, in dem Umfeld, wo die Chance noch am größten ist, Jesus wieder zu begegnen. Das ist doch logisch. Wenn sich Jesus nochmal zeigen wird, dann wahrscheinlich am wahrscheinlichsten bei denen, wo er es schon mal getan hat. Und hier bekommen wir noch einen sehr praktischen Hinweis für jeden, der wirklich Gewissheit über Jesus sucht. Natürlich können Sie Jesus überall begegnen. Aber wenn Sie gezielt auf Antwort von Gott warten, wenn Sie gezielt diese Antwort suchen, dann tun Sie gut daran, sich an jene Stellen zu begeben, von denen Jesus gesagt hat, dass man dort Antworten von ihnen bekommen kann. Wenn Sie der Sache wirklich auf den Grund gehen wollen, dann tun Sie gut daran, in der Bibel, vorzugsweise im Neuen Testament, zunächst mal zu lesen.
dann tun Sie gut daran, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Dann tun Sie gut daran, das Gespräch mit Christen zu suchen. Dann tun Sie gut daran, vielleicht eines dieser Bücher zu lesen, was wir hinterher anbieten nach dem Gottesdienst. Dass Sie dorthin gehen, wo am ehesten damit zu rechnen ist, dass Gott dort reden wird. Thomas bleibt dabei. Und an dieser Stelle lernen wir nicht nur etwas Wichtiges über ihn selbst, sondern auch über seine Kollegen. Schauen Sie mal hin, die lassen ihm Zeit. Hier steht einfach, Thomas war auch bei ihnen. Und wir lesen nichts davon, dass die ihn irgendwie bedrängen. Ja? Obwohl er ihre Meinung nicht teilt, darf er dabei bleiben. Das ist hochinteressant. Sie sagen nicht, hier muss jeder mitmachen. Hier wird geglaubt auf Befehl. Und wer nicht glauben kann, soll bitte schön den Raum verlassen. Das hier ist ein Zirkel der Glaubenden. Das sagen sie nicht. Sie lassen ihn dabei. Sie sagen auch nicht, entweder du passt dich an oder du fliegst raus. Sie haben Zeit, Geduld. Er hört das mit, wenn sie beten. Auch wenn er nicht selber mitbeten kann. Aber sie sagen natürlich auch nicht, also lieber Thomas, du hast genauso recht wie wir. Das ist alles eine Frage des Standpunktes. Man kann das ja nicht so genau sagen. Vielleicht haben wir uns auch nur getäuscht. Also sei mal deiner Meinung gewiss, wir sehen es eben anders. Das sagen sie auch nicht. Sie lassen nicht an der Wahrheit rütteln, aber sie haben Geduld. Und ich muss denken an einen jungen Mann aus unserem Jugendbibelkreis, den wir in Osnabrück damals über viele Jahre hinweg gehabt haben. Und da hat ihn mal ein anderer gefragt, wie gefällt es dir denn hier? Und dann sagte er, ich kriegte das so mit, hier kann man herkommen, egal ob man entschiedener Christ ist oder nicht. Hier können wir über alles offen reden, hier kann man Zweifel und Fragen äußern. Da habe ich mich unheimlich gefreut. Denn dazu sind wir als Gemeinde da. Und es sollte im Grunde genommen über dem Eingangstor unserer Gottesdienste groß und breit ein Schild stehen mit der Aufschrift Zweifler, herzlich willkommen. Das sollte ganz groß, in großen Buchstaben über unserem Eingang stehen. Zweifler, herzlich willkommen. Und dann ist wieder Sonntag. 8 Tage nach Ostern, eine Woche nach dem Supersonntag, als Jesus auferstanden war. Und jetzt sehen wir hier in Vers 26, waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Genau dieselbe Szene wie eine Woche vorher, genau dieselbe Szene. Nur statt der 10 Jünger sind es jetzt 11, denen Jesus gegenübersteht und er geht gerade auf die Nummer 11 zu. Gleich auf die Nummer 11 geht er zu. Auf den einen, der letztes Mal gefehlt hat und wir können uns vorstellen, wie dem plötzlich vor Staunen und Schrecken der Mund offen stehen bleibt. Schauen Sie, danach spricht Jesus zu Thomas, Vers 27, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, mach die Nagelprobe, das sagt Jesus. Mach jetzt die Nagelprobe, ich stehe vor dir und überzeug dich selbst. Und wenn Sie mal gucken, was Thomas 8 Tage vorher gesagt hatte, dann bietet Jesus ihm jetzt fast wortwörtlich genau das an, worum er gebeten hatte. Und ich kann mir denken, Thomas muss sich in dem Augenblick irgendwie ertappt gefühlt haben. Er muss jetzt kapieren, Mensch, der Auferstandene hat mich gesehen, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Und jetzt hört er Jesus zu und jetzt lernt er seine Lektion. Und die erste Lektion, die er lernt, seit der Auferstehung ist Jesus uns noch viel näher. Und kann er uns noch viel umfassender begleiten? Hat er nicht mehr diese körperlichen Begrenzungen, die er vor der Auferstehung hatte? Der Auferstandene hat mich Wort für Wort verstanden. Und sogar die Worte hat er verstanden, mit denen ich seine Existenz geleugnet habe. Er hat das verstanden, er hat es gehört. Und liebe Leute, das gilt für uns genauso. Wir sind gewissermaßen umstellt von der Ewigkeit. Wir sind umstellt von der Ewigkeit. Wir denken immer, wir würden hier so alleine vor uns hinleben. Das ist eine große Täuschung. Psalm 139 sagt das schon, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist keine religiöse Lyrik, das ist wirklich so. Der Theologe Walter Lüthi hat unsere Situation mal verglichen mit Leuten, die in einem Mietshaus wohnen. Und zwar in einem Mietshaus, in dem die Wände ganz dünn sind. Da muss man ständig damit rechnen, dass die Nachbarn mithören. Und er schreibt dann, wenn wir im Familienkreis mal wieder zu laut redeten, hat irgendeiner mahnt mit dem Finger zur Decke gezeigt und dann haben wir mit gedämpfter Stimme weitergeredet, damit die Nachbarn nicht alles verstanden. Und dann sagt er, solch eine leicht gebaute Hütte ist diese Zeit. Die Wände ringsum, die uns von der Ewigkeit trennen, sind dünn. Dass man sich in der Ewigkeit so mit unserer Person befasst, dass uns der Auferstandene so nah sein kann, das ist freilich nicht nur eine bedrohliche, sondern auch eine heilsame Tatsache. Verstehen Sie? Sie leben im Angesicht Gottes, den Sie noch nicht sehen. aufgrund der dreidimensionalen Wirklichkeit, in die wir noch eingeschlossen sind mit unserem Erkennen. Aber er ist da. Und dann bekommt Thomas noch etwas zu sehen in dieser Begegnung mit Jesus, nämlich dasselbe, was die anderen schon vor einer Woche sahen. Er bekommt nämlich den auferstandenen Körper zu sehen, der plötzlich im Raum steht und zugleich noch die Narben der Kreuzigung aufweist. Die Narben im Handgelenk, wo sie die Nägel durchgeschlagen hatten und den Stich in der Seite. Und es ist wirklich erstaunlich, wie weit Jesus dem Zweifler hier entgegenkommt. Wie er ihm zeigt, was er braucht, nämlich die Nägelmale. Einer hat gesagt, dieser Vers gehört zu den liebevollsten Sätzen im ganzen Neuen Testament. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. So ist Jesus. Weil er den Thomas gewinnen will, weil er ihn überzeugen will, weil er sie gewinnen will. Wie macht er das heute? Nun, er zeigt uns nicht mehr die Narben. Ja, im Video auf einem Dia, sondern er gibt uns dieselbe Information wie dem Thomas, nur auf einem anderen Weg. Er gibt uns diese Information durch die Bibel. Er gibt uns diese Information durch die zuverlässigen Zeugen. Heute Morgen, Ostersonntag im Jahr 2005, bekommen wir nur auf einem anderen Wege dieselbe Information, wie sie der Thomas 8 Tage nach dem Ereignis bekam. Und diese Information lautet, ich bitte Sie, das wirklich zu registrieren und festzuhalten. Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden. Er hat die brutale Macht des Todes wirklich überwunden. Das ist Fakt. Und an seinem Körper waren noch die Wundmale zu erkennen, die die Nägel hinterlassen haben. Uns, wie gesagt, begegnet Jesus nicht mit den sichtbaren Narben, aber er begegnet auch uns auf eine sehr eindrückliche Weise. Er hat dafür gesorgt, dass die Berichte über seine Narben und die Berichte über diese ganzen Begegnungen in den Tagen nach der Auferstehung, dass die wirklich historisch wasserdicht und zuverlässig sind. Und da können Spiegel und Fokus mit reißerischen Titelgeschichten erzählen, was sie wollen. Wenn man mal die historischen Fakten wirklich würdigt, dann muss man sehen, es gibt kein Ereignis aus einem so weit zurückliegenden Zeitraum, das so zuverlässig bezeugt wäre, mit historischen Indizien wie die Auferstehung Jesu. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Erinnern Sie sich noch an die Zeugenreihe, die wir gehört haben in der Lesung, 1. Korinther 15 von Paulus, wo Paulus sagt, erst ist ihm Petrus begegnet, dann der Jüngerkreis, dann 500 auf einmal, von denen etliche noch leben, dann Jakobus, dann nochmal alle Apostel zusammen und so weiter. Das ist eine ganz klare Indizienkette und Zeugenreihe. Und wissen Sie, Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief im Jahr 55 nach Christus. Im Jahr 55 nach Christus. Herzlich willkommen, es ist Sommerzeit. Im Jahr 55 nach Christus. Und wissen Sie, da lag das ganze Ereignis etwa 25 Jahre erst zurück. Als Paulus das schreibt, diese Zeugenliste, und da sagt er, Leute, 500 haben ihn auf einmal gesehen, die meisten leben noch. Das heißt, die könnt ihr fragen. Es ist nicht so weit weg in irgendwelcher grauer Vorzeit und dann gibt es ein paar verwaschene Zeugenberichte. Nein, überlegen Sie doch mal, vor 25 Jahren, das war 1980, erinnere ich mich noch genau dran, da habe ich Abi gemacht in dem Jahr. Und ich könnte Ihnen noch ganz viele Details berichten, dass Sie mich in Englisch geprüft haben und in Deutsch und in Bio und Geschichte und so weiter. 25 Jahre ist es her. Aber das ist doch nicht lang und ein Ereignis, das einem wichtig war, daran erinnert man sich doch noch mit großer Detailtreue. Und das macht Paulus hier deutlich, Leute, die könnt ihr fragen noch, die meisten von denen. Das liegt nicht in irgendwelcher grauer Vorzeit. Nein, es sind zuverlässige, sachliche, knallharte Fakten, die ich euch hier präsentiere. Wissen Sie, die einflussreichen Gegner von Jesus, und davon gab es viele, die hätten es sich leicht machen können, wenn sie das, was sie für den Spuk um Jesus hielten, einfach von der Tagesordnung der Geschichte hätten fegen wollen. Wissen Sie, was die nur hätten machen müssen? Die hätten sich eine Karre nehmen müssen, die Leiche von Jesus da drauflegen und einmal mit dieser Karre durch Jerusalem durch. Und es wäre der ganze Spuk innerhalb weniger Stunden für immer vorbei gewesen. Das wäre ganz einfach gewesen, zu verhindern, dass es jemals eine christliche Gemeinde gibt. Da hätte überhaupt nicht viel dazu gehört. Aber das konnten sie nicht, weil sie keine Leiche hatten, weil es keine Leiche gab. Aber es gab zuverlässige Zeugen des Auferstandenen. Und weil uns das in der Bibel so klar berichtet wird, kommen bis heute immer wieder Menschen zu dieser Einsicht, er lebt wirklich. So wie dieser Kriminalhauptkommissar Bernd Rhein in der Nähe von Wiesbaden war er tätig. 1974 trat er aus der evangelischen Kirche aus, weil er sagte, ach, das lohnt sich sowieso nicht, an dem Glauben ist nichts dran. Und irgendwann kam er dann wieder dazu, sich mit den Berichten der Bibel zu beschäftigen, besonders mit der Auferstehung. Und irgendwann begriff er, es muss stimmen. Und dann sagt er sinngemäß, die Auferstehung Jesu Christi ist aus kriminalistischer Sicht bewiesen. Die Indizien sind deutlich. Und er zitierte dann einen der höchsten Richter Englands vor einigen Jahren, Lord Darling, der Folgendes sagte, die Beweise der Auferstehung Jesu Christi sind so überwältigend, dass kein vernünftiges Schwurgericht der Welt einen anderen Spruch fällen kann als diesen. Die Geschichte von der Auferstehung ist wahr. Dieser Kriminalhauptkommissar hat die Nagelprobe gemacht. Er hat sich mit den Fakten auseinandergesetzt, mit den Quellen. Und dann hat er Konsequenzen gezogen. Genauso wie Thomas. Und das sehen wir bei Thomas hier auch zum Schluss, wie er dann Konsequenzen zieht in Vers 28. Als Jesus sich ihm so gezeigt hat, als er die Fakten überprüft hat, da steht hier, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und in dem Augenblick begreift er die Tragweite der Auferstehung. Und das hing auch nochmal mit seinen Zweifeln zusammen von vorher. Warum hat er denn gezweifelt? Er hatte gezweifelt, weil er wusste, wie ungeheuerlich die Behauptung war, dass ein vormals Toter mit einem neuen und sterblichen Leib auferstanden sein soll. Das war undenkbar. Und jetzt, wo das Undenkbare wirklich passiert, wo der wirklich getötete Jesus tatsächlich mit einem neuen Leib auferstanden ist, da begreift Thomas, dieser Jesus muss Gottes Sohn sein, dieser Jesus muss Gott sein. Und um ihn herum, in den Straßen von Jerusalem, mag es viele Menschen gegeben haben, die gelächelt haben und gesagt haben, ach, wir glauben das nicht, Tod ist tot, was erzählt ihr da? Hirngespinste. Thomas konnte ihm sagen, ich habe ihn gesehen. Und mehr als 500 haben ihn auf einmal gesehen. Fragt sie doch. Könnt ihr doch nicht alle für übergeschnappt erklären. Lest doch bitte mal die Berichte in den Evangelien, Lukas 24 und Markus 15 und 16 und Johannes 20 und 21 und Matthäus 28 und 1. Korinther 15. Jedem, der darüber lächeln mag, rate ich bitte, seien Sie so mutig und nehmen Sie sich einfach Ihr Neues Testament zur Hand und lesen Sie diese Texte. Und dann wird jeder überlegen, ob er dann immer noch lächeln will. Aber jetzt ist das Undenkbare geschehen. Thomas hat es begriffen. Jesus muss Gottes Sohn sein. Und wenn das stimmt, wenn er Gottes Sohn ist, dann hat er auch das Sagen. Und dann hat er die Macht über alles. Und dann ist er auch der Herr. Und das ist der dritte und letzte Schritt, den er hier geht, den wir schon jetzt gesehen haben. Wir hatten gesagt, erstens Zweifel ansprechen, zweitens Informationen anhören und was bleibt als drittes? Jesus Christus anbeten. Das ist das dritte, Jesus Christus anbeten. Thomas kapiert das, er sagt, wenn er der Gott und der Herr ist, dann kann ich ihn nur anbeten. Dann will ich nur vor ihm beugen, dann will ich ihm gegenüber auch keine Kompromisse mehr machen. Dann will ich ihm auch wirklich persönlich mit Haut und Haaren gehören und nachfolgen. Dann will ich ihn anerkennen als Gott und als meinen Gott. Dann will ich zu Jesus sagen, mein Herr und mein Gott. Und wissen Sie, was hier geschieht? Das ist nicht so eine persönliche Zugabe des Thomas, dass er das auch noch so macht, diesen persönlichen Schritt, sondern das ist die einzig sinnvolle Konsequenz aus der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Wenn er denn lebt, wenn er denn der Herr und der Gott ist, dann hat er einen Anspruch auf mein Leben. Denn mit der Auferstehung hatte Jesus bewiesen, dass sein Anspruch voll gerechtfertigt war. Dass alles, was er vorher gesagt hatte, voll abgedeckt und beglaubigt war. Er hatte ja gesagt, du Mensch, du stehst mit einem übergroßen Schuldenkonto vor dem heiligen Gott. Und du hast keine Chance, dieses Schuldenkonto selber abzutragen. Dazu ist Gott zu heilig und du bist zu menschlich. Aber ich bin bereit, die Schulden für dich zu bezahlen. Ich lasse mich kreuzigen, ich lasse das mit mir machen, weil ich die Strafe tragen will, die du verdient hast. Und ich werde auferstehen, er hat das vorher immer wieder gesagt, ich werde auferstehen am dritten Tag. Und dann wirst du sehen, es war alles wahr, es ist alles wahr, was ich gesagt habe. Und jetzt hast du eigentlich nur eines noch zu tun, das zuzugeben. Zuzugeben, dass du meine Vergebung brauchst. Zuzugeben, dass ich dich retten kann. Ich allein, der Auferstandene, der Sohn Gottes. Wie dankbar können wir sein, können wir diesem nüchternen Thomas sein, dafür, dass er die Nagelprobe gemacht hat. Er hat sie gewissermaßen stellvertretend gemacht, für Zweifler wie mich und Sie. Wir können aufgrund des zeitlichen Abstands nicht mehr selber zufassen, aber er hat für uns gemacht. Und doch, und das ist für mich bei der Vorbereitung dieser Predigt die Überraschung zum Schluss gewesen, auch unsere Situation, auch Ihre Situation und meine Situation hat Jesus in diesem aufregenden Moment, von dem dieses Dokument berichtet, schon im Blick, wo nämlich? Im letzten Vers, wo er Thomas sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Verstehen Sie? Jesus hat, um das mal klarzustellen, Jesus hat die Echtheit von Thomas' Glauben nicht angezweifelt. Er hat gesagt, du bist ein Gläubiger, du gehörst zu mir. Er hat das nicht in Zweifel gezogen, auch wenn in diesem Wort so ein leiser Tadel mitschwingt. Jesus stellt den Glauben seines Apostels nicht in Frage. Er sagt nicht, du hast mich gesehen, aber glückselig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Hier steht kein Aber in diesem Vers. Also Jesus hat den Thomas so angenommen. Schließlich hatten ja auch die anderen Apostel erst gesehen und dann geglaubt. Und wir wissen aus anderen Quellen, dass Thomas dann später wahrscheinlich nach Indien und nach Persien gegangen ist, um eine rege Missionstätigkeit zu beginnen. Und wir können uns vorstellen, wie oft er von diesem Tag, 8 Tage nach Ostern, erzählt haben wird. Aber ich konnte es nicht glauben. Und ich habe gesagt, nein, absolut unmöglich. Und stellt euch vor, plötzlich stand er im Raum. Und ich sah die Nägelmale und ich sah die Seite. Und ich wusste, alle meine Zweifel waren mit einem Schlag beiseite geräumt. Aber in diesem speziellen Augenblick, den man zu den Höhepunkten des Neuen Testaments zählen kann, da richtet Jesus schon den Blick auf uns. Da richtet er schon den Blick in die Zukunft und sagt, in Zukunft werden von Gott die angenommen, die nicht mehr sehen können wie Thomas und doch glauben. Aber bitte, verstehen Sie das richtig? Was heißt hier nicht sehen? Nicht sehen heißt nicht, schalt dein Denken ab, glaub irgendwie ins Blaue irgendwas. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Das hat nichts mit Irrationalismus oder Augen zu und drauf zu tun. Sondern nicht sehen, das bedeutet schlichtweg, wir können Jesus nicht mehr optisch sehen. Weil er im Himmel ist. Klar, wir können ihn nicht mit unseren Händen mehr anfassen. Wir können ihn nicht mehr akustisch hören, wie die Augenzeugen und Ohrenzeugen damals. Das ist richtig. Das war die Aufgabe der Apostel und einiger anderer. Die mussten die Last der ersten Zeugen tragen. Deswegen war es wichtig, dass die wirklich was mit Händen zu greifen bekamen und mit ihren richtigen Augen zu sehen bekamen. Das war wichtig. Wir können jetzt ihre Berichte lesen. Wir können auf diesem Wege die Tatsachen nüchtern erfahren, die sie gesehen haben. Und dadurch bekommen wir ganz zuverlässige Informationen über Jesus, wie sie auch die Apostel hatten. Und dadurch werden wir genauso wie sie vor diese existenzielle Frage gestellt. Und was machst du? Bist du bereit, dich vor dem, den Gott durch die Auferstehung als seinen Sohn ausgewiesen hat, bist du bereit, dich vor dem zu beugen und dem zu sagen, mein Herr und mein Gott? Niemand kann in das Herz eines anderen schauen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht. Aber wenn jemand hier sitzen sollte, der auch von Zweifeln umgetrieben ist, dann sehen Sie bitte, wie das bei Thomas gelaufen ist. Behalten Sie Ihre Zweifel nicht für sich selbst. Verschließen Sie die nicht in irgendeiner Ecke Ihres Herzens, sondern sprechen Sie den Zweifel an. Und dann bitte hören Sie die Informationen an. Gehen Sie den Dingen nach. Lesen Sie den Text nochmal. Schauen Sie in die Berichte des Neuen Testaments hinein. Hören Sie nicht auf, bis Sie sich gründlich informiert haben. Und dann lassen Sie sich von Jesus rufen. Verstehen Sie, dass er auch Sie als seinen Jünger einlädt, dass er auch Sie auffordert, ihn anzubeten, ihm zu vertrauen und Ihr Leben bei ihm in Sicherheit zu bringen. Gerade beim Kampf mit unseren Zweifeln kann uns dieser Kampf, den Thomas damals durchmachen musste, eine große Hilfe sein. Und so schließe ich mit dem, was der Bremer Pfarrer Carsten Bürgner hautnah erlebt hat. Bürgner hat eines der wichtigsten Bücher über die Auferstehung geschrieben, nämlich darüber, wie die verschiedenen Auferstehungsberichte sich gegenseitig ergänzen und wunderbar zusammenpassen. Und an einer Stelle in diesem eigentlich wissenschaftlichen Buch wird Bürgner dann sehr persönlich. Es ist ausgerechnet die Stelle über unseren Bericht, über den Thomas-Bericht. Und da sagt er, in meiner Jugendzeit wurde ich nicht nur von vielen Glaubenszweifeln geplagt, ich hatte auch unter starken Anfällen von Todesangst zu leiden. In meinem ganzen Leben habe ich später nie mehr etwas so Schlimmes erlebt wie diese Ängste. Eine Zeit lang war ich ihnen gegenüber völlig hilflos. Aber dann entdeckte ich, dass ich sie gut bekämpfen konnte, wenn ich die letzten Kapitel der vier Evangelien mit den dort aufgezeichneten Ostergeschichten las. Und in dieser Zeit ist mir der Bericht vom ungläubigen Thomas die liebste und wichtigste Geschichte der Heiligen Schrift geworden. Thomas musste tun, wozu Jesus ihn aufforderte. Er musste seine Finger in die Wundmale Jesu hineinlegen. Ein unangenehmer und zugleich schöner Gedanke. Deutlicher, ja drastischer als alle anderen Ostergeschichten schildert dieser Bericht die Realität der Auferstehung des gekreuzigten Christus. Er zeigt, dass die gar nicht leichtgläubigen Apostel nur durch die Sprache der Tatsachen zu gläubigen Jüngern wurden. Wenn ich diese Geschichte gelesen hatte, war ich getröstet. War meine Angst vor dem Tod wie weggeblasen. Dafür danke ich Gott und dem Evangelisten Johannes. Und ich möchte in diesen Dank einstimmen, möchte mich mit dem anschließen und sagen, dafür danke ich Gott und dem Evangelisten Johannes, dass wir diesen nüchternen Bericht hier haben. Und ich wünsche jedem, der hier sitzt, dass auch sie das von Herzen sagen kann zu Jesus. Mein Herr und mein Gott. Amen. Wir wollen jetzt das Lied Nummer 297 in den grünen Büchern singen.